Hier ist Frieden und Eintracht International, der Außenpolitik-Podcast mit mir, Omid Nuripur.
Willkommen bei Frieden und Eintracht International. Ich bin Omid Nuripur und habe heute das große Vergnügen, mit meiner wundervollen Freundin Lamia Kador zu sprechen. Lamia, hi.
Hallo, hallöchen, Omerhaba nochmal.
Hör schon mal, du bist weltberühmt, hast aber 50 Hüte auf. Wie stelle ich dich jetzt vor?
Weiß ich manchmal auch nicht so, wie es am besten gerade passt, ehrlich gesagt. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. Also such dir was aus.
Okay, das machen wir dann von Thema zu Thema. Wir haben ja einiges vor uns, was wir besprechen. Du bist gerade in Marxloh.
Nicht gerade, aber in der Nähe von Marxloh, in Duisburg auf jeden Fall.
Achso, aber du bist aus Marxloh, oder?
Auch nicht.
Ich dachte, du bist aus Marxloh.
Nein, ich trete ja für Duisburg Süd an, tatsächlich. Aber Duisburg, also Marxloh liegt im Norden.
Wie antreten für einen 100-Meter-Lauf gegen Usain Bolt? Oder?
Ja, sozusagen. Aber aus dem Wahlkreis Duisburg Süd tatsächlich. Aber ich lebe
in Bundestagswahl. Darüber reden wir.
Ja, genau, Bundestagswahl. Aber ich lebe tatsächlich in einer anderen Ecke von Duisburg. Ähnlich.
Okay, Bolt. Aber Marxloh hat ja irgendwie so einen Ruf wie Oberghetto und so, oder?
Mhm. Leider ja. Naja, klar. Marxloh ist ja meist in den Schlagzeilen zu den Stichpunkten. Parallelgesellschaft, Islamisierung, Stadtteilquartier, mieses Quartiersmanagement. Also wenn etwas schief geht in Deutschland und wenn wir über Parallelwelten sprechen, dann ist Marxloh, glaube ich, die erste Adresse, die eingeblendet wird.
Also als Frankfurter hätte ich noch ein paar Mitbewerber, aber okay. Aber vorher, bevor wir, das sind 10 Millionen Themen, ich weiß gar nicht, wie wir das schaffen sollen. Aber vorher die klassische Frage, die ich immer an der Stelle alle frage. Jetzt, ja, Pandemie, Hochs, Tiefs, gerade ganz viel down. Leute, wir zeichnen auf am 23. März eine Ministerpräsidentenkonferenz, die echt enttäuschende Ergebnisse produziert hat. Eine Impfkampagne, die nicht funktioniert. Viele, viele Frustgründe. Vieles läuft nicht. Grundrechte sind eingeschränkt. Wer nervt dich am meisten?
Tatsächlich Politikerinnen und Politiker, tatsächlich die Bundesregierung, die Konferenzen, die MPKs tatsächlich, die regen mich am allermeisten auf. Zum einen, weil sie nicht parlamentarisch autorisiert sind, das so zu machen. Das finde ich ehrlich gesagt inzwischen auch ein Unding. Und das wundert mich sehr oder befremdet mich gar. Und ich muss sagen, dass ich auch vom Gesundheitsminister Spahn enttäuscht bin, weil dieses Management und die Ankündigung, dann und dann sind die Tests da, dann und erst brauchen wir keine Masken, weil Masken bringen ja nichts. Dann stellt man fest, wir brauchen doch Masken, Masken bringen sehr wohl was. Dann hat man den Sommer über Zeit, tut aber nichts. Dann sagt man im November, wir gehen jetzt in einen leichten Lockdown, damit wir Weihnachten alle feiern können. Dann ist Weihnachten, es ist klar, wir können alle nicht Weihnachten wirklich feiern. Und wir schleppen uns von Lockdown zu Lockdown und es bringt alles überhaupt nichts. Denn selbst trotz Lockdown gehen die Zahlen jetzt eben wegen der Mutation natürlich hoch. Und trotzdem fragt man sich, ehrlich gesagt, wenn das eine Strategie sein soll, wenn das mein Deutschland ist, in Anführungszeichen, wenn das das Ergebnis ist, was wir in so einem Land wie Deutschland hinkriegen, dann ist das, ehrlich gesagt, also mehr als traurig, tatsächlich. Also es ist eigentlich fatal, wie ich finde.
Ich komme jetzt in die seltene Verlegenheit, mal irgendwas von der Bundesregierung verteidigen zu müssen. Ich teile es sehr, dass das gerade echt nicht mehr erträglich ist an ganz vielen Ecken. Und ehrlich gesagt, ich fand die absolute Höhe, wir haben im Plenum des Deutschen Bundestages mal zu einer hochrelevanten Frage, nämlich Nord Stream und der Vorschlag von Olaf Scholz, den Amis, eine Milliarde zu schenken für klimafeindlichen Fracking-Gas, damit sie Nord Stream auch klimafeindlich zulassen. Dann haben wir ihn zitiert, dann kam er, weil die Koalition sich so geschämt hat, dass sie nicht mehr mehrheitlich da waren. Dann sind sie rausgerannt und wir haben da eine Mehrheit gehabt. Dann kam Olaf Scholz nach einer Sitzungsunterbrechung aus der MPK. Und dann stellt sich Heiko Maas hin und beschimpft die Grünen und sagen, sie haben die Frechheit, den Vizekanzler aus der Ministerpräsidentenkonferenz in den Bundestag zu zitieren. Ja, weil der Bundestag ist ein Verfassungsorgan. Die Ministerpräsidentenkonferenz steht wo genau?
Genau.
Aber das ist nicht die Verteidigung. Die Verteidigung ist dieser Maskengeschichte und noch ein paar andere Dinge. Die sind halt nur mal Resultat davon, dass der wissenschaftliche Stand sich massiv verändert hat durch die letzten 12 Monate. Die Maskengeschichte, Anfang letzten Jahres gab es keine Maskenstudien, die belegt haben, dass sie helfen. Die Wissenschaft hat sich da auch weiterentwickelt. Deshalb, ein paar Adaptionen waren richtig. Aber richtig ist, dass es keine Strategie gibt, wie man wo sektoral auf und zu macht, wie man dir zum Beispiel sagt, jetzt testen, testen, testen oder impfen, 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 wie es andere Staaten ja vorgemacht haben.
Ja, Omid, aber trotzdem, ich meine, guck mal, wir haben seit einem Jahr, wie du sagst, diese Pandemie. Und seit einem Jahr fällt uns nichts Besseres ein, obwohl wir doch sehr viel inzwischen gelernt haben müssten. Und uns fällt trotzdem nichts Besseres ein, als immer in den Lockdown zu gehen. Also wir haben immer noch keine andere Strategie, wir haben keine differenzierte Strategie. Vielleicht muss ich es so ausdrücken. Wir haben eine Entweder-Oder-Strategie, aber wir haben keine differenzierte Strategie. Wir haben nicht überlegt, wie können wir es mit den Schulen machen, sondern wir öffnen jetzt die Schulen. Es gibt dieses Wechselmodell, aber wir haben immer noch keine Schnelltests in den Schulen. Also Tatsache ist immer noch so, in den meisten Bundesländern, es gibt diese Schnelltests noch nicht. Die werden diese Woche erst eingeführt und wir haben schon längst seit einer Woche Unterricht. Und es gibt keine Impfung für Lehrerinnen und Lehrer. Auch das muss man sich vorstellen. Das heißt, wir stehen da mal wieder ungeimpft und ohne Schutz. Es gibt keine Lüftungsanlagen vor Schülerinnen und Schülern und sollen diesen Betrieb irgendwie aufrechterhalten. Was ich an sich nicht schlecht finde, ja. Aber jetzt die Schulöffnung als die große innovative Idee zu verkaufen der Bundesregierung, ist ehrlich gesagt auch nochmal auch da zu wenig, möchte ich mal sagen. Auch zu wenig differenziert. Uns fällt schlichtweg nach einem Jahr Pandemie, trotz so viel Erfahrung damit, nicht viel mehr ein, sondern auch jetzt zu sagen, so wir gehen jetzt in die Osterzeit und wir schließen alles diese 5 Tage lang mit besonderen oder erweiterten Feiertagen beziehungsweise Ruhetagen. Also wer ernsthaft glaubt, dass die Zahlen damit merklich runtergehen 2 Wochen später, dem wird so nicht sein. Und wir können davon ausgehen, dass dann 2 Tage später, also am 18. April, 2 Wochen später, am 18. April, dann die Bundesregierung wieder vor die Kamera, also die Bundeskanzlerin vor die Kamera sich stellen muss und dann sagen muss, also das hat noch nicht den Effekt gezeigt, den wir uns vielleicht erhofft haben. Wir müssen wahrscheinlich wieder in einen Lockdown. Und ich, ganz ehrlich, ich befürchte inzwischen wirklich, dass diese Bilder, die wir aus Kassel gesehen haben, dann aber nicht mehr nur 20.000 Menschen zeigen, sondern vielleicht dann auch noch ein paar mehr. Und ich diese nicht vorhandene Langzeitstrategie oder auch mittelfristige Strategie.
Nämlich, du meinst die gegen die Maßnahmen gerichtete Demonstration.
Genau, wo auch die Polizei hart dafür kritisiert ist, welche Maßnahmen sie da ergriffen haben soll. Aber wenn ich immer nur quasi nur die nächste Hürde sehe und nur die nächste Hürde politisch kommuniziere, kann ich dann aber nicht sagen, ach, da kommt ja noch eine Hürde. Ach übrigens, da steht sie ja schon vor uns. Jetzt müssen wir wieder springen. Sondern ich muss doch sagen, möglicherweise, wir machen das mit Ostern, möglicherweise gehen die Zahlen nicht so weit runter, wie wir hoffen. Dann richten Sie sich doch bitte jetzt schon mal alle darauf ein, dass wir dann wieder in einen längeren Lockdown müssen. Das sagt die Bundesregierung aber nicht. Und ich glaube, das birgt oder das befördert den Frust enorm, also wirklich enorm. Also wir sind doch nicht mehr nur in einem Erschöpfungszustand, sondern ich habe inzwischen das Gefühl, dass wir in einem Resignationszustand inzwischen gekommen sind. Keiner will mehr auf irgendwas groß verzichten. Also viele tun es Gott sei Dank noch. Übrigens auch ich. Also ich schicke unsere Kinder zur Schule, ich gehe selbst in die Schule arbeiten, aber das war's auch. Ich mache sonst nichts. Ich gehe nicht irgendwie shoppen, ich melde mich nicht für irgendwelche Geschichten an. Wenn ich nicht wirklich verpflichtet bin, irgendwelche Termine wahrzunehmen, tue ich das nicht. Aber viele Menschen um mich herum verstehen den Sinn dieser Maßnahmen nicht mehr, weil die natürlich auch zum Teil wirklich sehr widersprüchlich sind. Man darf nicht innerhalb Deutschlands verreisen, aber nach Mallorca natürlich schon. So, und diese Widersprüchlichkeiten, die werden eben auch nicht wirklich offen kommuniziert und auch nicht klar. Und das sorgt für sehr viel Verwirrung und ehrlich gesagt auch Frust und Resignation. Also schlichtweg, man glaubt irgendwann Politikerinnen und Politiker nicht mehr in dem, was sie sagen.
Du bist Lehrerin, unter anderem. So, erzähl doch mal, wie so ein Corona-Alltag gerade aussieht.
Also im Moment ist es tatsächlich so, dass seit gestern, also sprich Montag, zum Beispiel bei uns die Oberstufe getestet wird. Also die gehen dann morgens in einen bestimmten Testraum mit dem jeweiligen Lehrer, der eben bei den Unterricht hat. Der begleitet sie dorthin. Sie stellen sich alle hintereinander auf. Einer nach dem anderen gibt seine Probe ab. Da stehen dann Lehrerinnen und Lehrer, die extra geschult worden sind, um das auch noch alles abfangen zu dürfen, nämlich das auch noch die Ergebnisse festzuhalten und so weiter. Und dann soll der Lehrer oder die Lehrerin bei einem positiv getesteten Schüler oder Schülerin diese Person unauffällig aus diesem Raum zu führen, in einen anderen Raum zu führen und den so lange warten zu lassen, bis die Eltern dann diese Person abholt, ohne dass alle anderen es bitte merken sollen. Was natürlich ehrlich gesagt unmöglich ist. Es ist absurd. Das geht gar nicht anders. Aber klar, die Angst vor sozialer Ächtung und so weiter ist groß und das will man verhindern. Und trotzdem ist das natürlich ehrlich gesagt nicht machbar. Es ist zum Teil auch eine Zumutung, dass Lehrerinnen und Lehrer auch das noch alles machen dürfen. Also auch noch diese Geschichten. So sieht das im Moment aus. Das heißt, wir haben jeden Tag jeweils eine andere Jahrgangsstufe, die sich testen lässt. Und im Moment haben wir tatsächlich an unserer Schule noch keinen einzigen Corona-Fall. Das ist aber wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis das der Fall ist. Und ich bin zum Beispiel morgen im Unterricht, bin 2 Tage die Woche im Unterricht und darf dann meine Schülerinnen und Schüler dann eben dahin begleiten, diese Tests zu machen, damit wenigstens einmal in der Woche getestet wird. Jeder Schüler wenigstens einmal oder jede Schülerin einmal diesen Test gemacht hat. Ein irrer Aufwand, extrem viel Unterrichtsausfall, aber ich denke immer noch besser als nichts. Und der Witz ist natürlich, dass wir immer noch Schülerinnen und Schüler haben, deren Eltern sagen, also Widerspruch eingelegt haben, gesagt haben, wir wollen nicht, dass unsere Kinder getestet werden. Das heißt, da laufen sie trotzdem zum Teil eben leider vielleicht positiv in der Klasse rum oder auf dem Schulgelände oder wie auch immer.
Was hat dieses Jahr mit diesen Kindern gemacht?
Oh, das ist schlimm. Also wirklich schlimm. Ich habe ja sehr früh darauf hingewiesen. Bereits schon, ich glaube, im Mai, Juni letzten Jahres habe ich meine erste Kolumne dazu geschrieben, weil mich das wirklich nachdenklich gestimmt hat. Nicht, dass ich selbst ich habe selbst 2 schulpflichtige Kinder und erlebe das also hautnah, aber auch das, was ich von meinen Schülerinnen und Schülern auch per Videokonferenz mitbekomme, ist erschreckend. Wir haben zum Teil wirklich Fälle von jungen Menschen, die inzwischen so eine Arbeitsverweigerungshaltung angenommen haben. Die arbeiten nicht mehr, die sagen einfach, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich kann diesen Bildschirm nicht mehr sehen, ich will ihn auch nicht mehr sehen, ich möchte nur noch schlafen, also auch ein bisschen depressiv verstimmt. Bei einigen spürt man das, die sind kaum mehr so richtig ansprechbar oder nur noch sehr träge und sehr, sehr schleppend. Auch die Eltern kommen nicht mehr an sie heran und ich muss leider auch sagen, das ist nicht nur, also das ist in meinem erweiterten Umfeld, ich auch von Suizidversuchen gehört habe. Ja, die junge Menschen dann eben leider auch begangen haben. Auch überlebt, Gott sei Dank, aber trotzdem gab es solche Suizidversuche. Und das sind schon Dinge, die mich sehr nachdenklich stimmen, denn dass das Spuren hinterlässt, ist klar. Unser jüngerer Sohn sagte, der ist 8, der sagte mir neulich, ja, mein Gott, ich bin schon seit 12 Monaten, also sagt er, in Quarantäne, dass ich wie seit 12 Monaten, du bist ja jetzt seit 2 Monaten im Lockdown und also auch keine Quarantäne, du bist seit 2 Monaten im Lockdown und der weiß, der hat ein Zeitgefühl, aber klar, aus kindlicher Perspektive glaubt er felsenfest, es ist über fast 1,5 Jahre in diesem Zustand. Und diese Wahrnehmung, also man sagt ja gerade jüngere Kinder, nehmen Zeitspannen 10-mal so lang wahr wie ein erwachsener Mensch. Das heißt, für ihn ist das eine ganz prägende Zeit, die er nicht, so wie wir, dann irgendwie abhaken kann, irgendwann vergessen kann und sagt, ja, das war mal. Sondern für ihn ist das eine einschneidende Lebensphase tatsächlich, die auch Spuren hinterlassen wird. Kein Sport, keine Mobilität. Im Sozialverhalten, glaube ich, gibt es auch durchaus Änderungen. Zum Teil verändert sich auch der Charakter auch von Schülern und Schülern. Das merke ich schon. Eltern erzählen das, dass sie kaum mehr Zugang zu Kindern, zu ihren Kindern finden. Nicht bei allen, aber bei einigen ist es soweit. Und das stimmt mich schon sehr traurig, muss ich sagen. Das ist auch beängstigend. Ich glaube nicht, dass das muss man eben auch in die Waagschale werfen. Es können nicht nur reine Inzidenzen eben gelten. Bei aller Vorsicht, die wir gelten lassen müssen, das ist natürlich wichtig. Aber dieser soziale Faktor, den dürfen wir nicht ganz außer Acht lassen.
Die Mutation, so zunehmend sichtbar, also die eine Mutation, die, ich kriege die Zahlen nicht mehr zu, wie heißt es nochmal, 117 oder so?
Die 117, also die britische Variante.
Ja. Das ist ja die, von der es jetzt heißt, dass sie ganz anders junge Menschen noch Kinder angehen kann. Und es gab ja Berichte, dass es Wochenenden gab, wo 100 plus Kinder auf Intensivstationen waren in Großbritannien. Wie erklärt man das den Kindern?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Kinder und Jugendliche das durchaus verstehen. Also es ist nicht so, oder zumindest bereit sind, das mitzudenken und darauf Rücksicht zu nehmen. Es ist nicht so, dass sie so wie wir Erwachsenen, sofort sauer werden und wütend werden und sagen, nein, das trage ich nicht mit und das will ich nicht, sondern auch ein Stück weit Ohnmacht überfällt und denkt, naja, ich muss das ja jetzt irgendwie so machen, weil alle das irgendwie auch so machen. Und ja, wenn es was Schlimmes ist, na klar, müssen wir aufpassen. Also ich sehe da sehr viel Verständnis. Aber ich glaube, was kaum jemandem bewusst war vorher und auch zum Teil immer noch nicht, ist, dass die soziale Komponente, die völlig verarmt, verkrüppelt, also das Miteinander. Wir haben zum Teil Schüler, also jetzt seit letzter Woche sind sie ja wieder im Unterricht, die Hälfte der jeweiligen Klasse, die sich wirklich schwer tun, damit wieder in die Schule kommen zu müssen. Die sagen, also ich wäre lieber, also mein Tag sah so aus, also wirklich, es haben mehrere Schülerinnen und Schüler mir so gesagt, dass sie dann irgendwie so bis mittags schlafen. Viele, nicht alle, aber viele schlafen dann so bis mittags, fangen dann irgendwann so um 4, 5, 6 Uhr an, irgendwelche Aufgaben zu erledigen, die sie eben von Lehrern und Lehrern bekommen haben. Und dann gehen sie irgendwann nachts so um 2, 3 Uhr wieder schlafen. Und Schule, ach, was ist denn Schule? Ach, ich werde Videokonferenzen. Viel gemütlicher, da brauche ich ja nicht so früh aufstehen. Und ach ja, da macht man das eben. Ich kann mir meine Zeit besser einteilen. Also ich habe eher fast das Gefühl, dass sowas wie Schule und Struktur in den Alltag bringen irgendwie vielen abhanden geht gerade. Also das war vielleicht auch ein bisschen langfristiger. Also diese Wiederintegration oder Reintegration in die Schule scheint vielen schwer zu fallen.
Was unterrichtest du denn genau?
Ich unterrichte vor allen Dingen islamische Religion, tatsächlich.
Inwieweit ist denn Spiritualität gerade ein Halt? Wie kannst du das vermitteln?
Ich glaube, für sehr viele tatsächlich. Also ich versuche einerseits, meine Themen so normal wie möglich zu machen. Also so normal wie möglich meinen Unterrichtsablauf ganz normal zu machen. Auch, ich glaube, auch aus dem pädagogischen Bewusstsein heraus, junge Menschen sollen eben nicht dauernd spüren, es ist etwas ganz Außergewöhnliches, es soll auch nicht dauernd thematisiert werden. Ich glaube, dass es gar nicht falsch ist, ihnen das Gefühl von Normalität zu geben und ihnen zu schenken. Denn das ist, glaube ich, wichtig. Denn wenn sie merken, oh, die Lehrperson ist nervös, ist Hypochonder, ist, weiß ich nicht, überfordert, hat Ängste und äußert diese Ängste, dann überträgt sich das auf Schülerinnen und Schüler. Sondern meine Strategie ist da tatsächlich, wenn das jemand thematisieren möchte, das darf es jeder natürlich irgendwie sagen und natürlich auch jeder ansprechen. Aber ansonsten mache ich das punktuell einmal in 2, 3 Unterrichtsstunden, aber dann mache ich ganz normal weiter mit meinem Unterrichtsstoff, ganz bewusst, um ehrlich zu sein. Also ich möchte das gar nicht so stark überthematisieren. Aber viele Schülerinnen und Schüler fragen mich zum Beispiel, ob ich nach den Videokonferenzen zum Beispiel Zeit habe für sie, weil sie mich mal was Persönliches fragen wollen. Und da kommen natürlich durchaus immer wieder so Anfragen. Ja, was glauben Sie, wie lange das geht? Oder glauben Sie, das ist eine Prüfung von Gott? Wie bewerten Sie das? Und wenn es eine Prüfung ist, wie kann man dann damit umgehen? Das sind so Fragen. Aber auch, und spüre ich auch, neulich hatte ich eine Schülerin, die dann danach fragte, ob wir nicht mal was über Freundschaft und Liebe und so machen könnten. Und das fand ich ehrlich gesagt sehr rührend, weil es eben doch dieses Bedürfnis zeigt. Alle sagen auch, so doof die Schule ist, aber eigentlich vermissen wir sie alle. Also das höre ich immer wieder. Sie ist doof, die Schule, klar. Ich meine, diese Leistungsbereitschaft, die wir ihnen natürlich irgendwie abverlangen, klar, das ist für jeden irgendwie doof. Und trotzdem vermissen sie das miteinander. Und auch diese Struktur und auch die blöden Lehrer vermissen sie. Also insofern ein bisschen tun sie mir leid. Ich komme natürlich besser damit klar als junge Menschen, das ist klar.
Wir haben eine Gemeinsamkeit, du und ich. Wir haben ja Bücher geschrieben. Der Unterschied ist, du hast mindestens 3-mal so viele Bücher geschrieben wie ich. Aber wir haben ja beide auch zum Beispiel zum Thema Dschihadismus geschrieben. Im Übrigen, liebe Leute, Lamia sollte mein Buch vorstellen. Und dann hat sie extra, damit sie sich das nicht antun muss, den Rohrbruch begangen bei sich im Bad zu Hause.
Ich erinnere mich sehr genau.
Und sie hat mir wirklich viele Bilder geschickt, eindrücklicher Art, wie ihr Bart dann aussah. Sehr beeindruckend.
Ja, das hätte mir ja kein Mensch geglaubt. Ich dachte,
also es wäre ja völlig ausreichend, wenn du gesagt hättest, dein Buch ist scheiße, ich komme nicht, dann hättest du es nicht machen müssen. Aber wir haben ja, es steht ja auch in deinen Schriften, in deiner Arbeit, das ist ja, und ich habe das ja irgendwie auch von dir und anderen gelernt, ein wahnsinnig zentraler, unterschätzter und traurigerweise aber immer wieder häufig vorkommendes Merkmal derjenigen, die dann abdriften in die Radikalität, ist ja psychische Instabilität. Die Leute, das, was wir gerade hatten, die Leute suchen Halt. So, was passiert gerade in diesem Bereich gerade mit Lockdown? Und mit all den Druckmomenten, denen die Kinder ausgesetzt sind?
Ich denke, das nimmt durchaus zu. Also dieser Hang oder diese Sehnsucht nach Orientierung nimmt natürlich zu. Die Sehnsucht nach Zusammenhalt, also dem sozialen Zusammenhalt, nimmt natürlich auch zu. Und gleichzeitig müssen wir ja auch feststellen, es gibt ja auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung und auch Herausforderung. Das Problem ist, dass in Zeiten von Krisen Gesellschaften ja eher dazu neigen, sich einzukesseln, wieder irgendwie gerne einen Sündenbock auszumachen und ihrerseits sich in gewisser Weise zu radikalisieren. Auch das erleben wir. Ich habe ganz am Anfang wirklich die Befürchtung gehabt der Pandemie vor einem Jahr, dass wenn das länger so bleibt, dass gerade Rechtspopulisten oder auch Islamisten genau das nutzen werden, um schön weiter zu radikalisieren und um noch mehr diese Spaltung der Gesellschaft voranzutreiben. Denn jetzt hätten sie ein gutes Mittel, in Anführungsstrichen. Das heißt, die Radikalisierung findet nach wie vor statt. Tatsächlich also im Bereich Islamismus tatsächlich ist es so, dass es natürlich nicht mehr von Tür zu Tür oder in irgendwelchen Jugendheimen oder auf der Straße irgendwie groß stattfinden kann, aber dafür umso mehr auf Social-Media-Plattformen. Gerade TikTok übrigens, auch Instagram, sind dafür sehr prädestiniert. Gerade auf TikTok finden sich also wirklich Wanderprediger aller Art, die ihre Schäfchen versuchen anzulocken. Und das nicht völlig unerfolgreich. Es gibt keinen exponentiellen Wachstum mehr in den Islamismus, das kann man schon mal so sagen. Aber es gibt natürlich immer noch ein Wachstum. Es ist nur nicht mehr exponentiell. Das kann man den einen vielleicht jetzt beruhigen, aber eigentlich nicht wirklich.
Aber es gab ja relativ durchgehend, und das ist ja noch nicht gebrochen, auch wenn, wie gesagt, wir alle gerade Frust schieben, gab ja einen Gegentrend. Es gab ja ein zunehmendes Vertrauen der Leute in die Institutionen. Es gab ja die Union hat in den Umfragen zugelegt. Die Leute haben unter dem Strich ein Jahr lang mehr oder minder gesagt, wir finden, dass die Bundesregierung eine gute Arbeit macht. Und so Gruppen wie AfD, das ist nicht dasselbe wie Islamisten und Dschihadisten, aber da gibt es ja Wechselwirkungen und relativ ähnliche Mechanismen auch in der Rekrutierungsarbeit vor allem. Die haben ja eher stagniert, wenn sie die gar abgenommen haben.
Aber die Zeit spielt ihnen in die Hände. Je länger wir in dieser Unsicherheitsphase sind, irgendwann geht uns wirklich, also ich glaube, wir sind gerade schon dabei, dass uns langsam mal sicher die Puste ausgeht. Und wir spüren ja deutlich der Zuwachs von Anti-Corona-Demos. Und wir wissen auch zum Teil, wer sie mitorganisiert und wer da mitläuft. Kommt hier nicht von irgendwo her. Ich erinnere mich noch letztes Jahr zum Ramadan. Da gab es doch diese, da hat die AfD ja ganz bewusst, als die Muezziner aus Solidarität auch öfter mal rufen durften, sofort daraus ein Thema gemacht, von wegen, ja, und hier guckt euch mal die Muslime an, und wegen denen haben wir die Probleme, weil sie eben ihre Gottesdienste stattfinden lassen und so weiter. Ich befürchte, dass das dieses Jahr wiederkommen wird und dass sie vielleicht diesmal noch mehr Gehör finden. Ich hoffe zwar nicht, aber das wird nicht ausbleiben, denn es gibt so erste Tendenzen seitens der AfD, genau das zu bedienen, mal wieder, ehrlich gesagt, auf Rücken von sogenannten Menschen mit Migrationshintergrund. Ich mag diesen Begriff ja nicht, ehrlich gesagt, aber das ist vielleicht ein anderes Thema.
Das ist für die Leute, die alle meine Podcasts bisher gehört haben und immer noch bei geistiger Gesundheit sind, ein laufendes Thema, wie wir diese Leute nennen. Mhm. Ich schlage jetzt mal drei Varianten vor und du suchst dir einen aus.
Ja.
Jörg Lau, Menschen mit Migrationsvordergrund. Der Titel von einem Buch von mir, Mimimis, Mitbürger mit Migrationshintergrund. Das habe ich gelernt von einer Frau, die gearbeitet hat, damals zumindest, weiß ich, die saß im Publikum, hat dann gesagt in der Diskussion, als ich eine Lesung hatte in München, beim Landesamt für Verfassungsschutz Bayern, Mitbürger mit Migrationsuntergrund. such dir einen aus. Oder hast du vielleicht eine bessere Variante als die drei?
Deutsche mit internationaler Familiengeschichte.
Aber das ist humorfrei.
Ja, ach so, du möchtest den Humor. Also es gibt ja, das hast du vielleicht mitbekommen, diesen etwas schrägen Ansatz, wobei pädagogisch kann man darüber nachdenken, ob das sinnvoll ist, um diesen Begriff Deutscher mit Migrationshintergrund mal ein bisschen zu reflektieren, dass man jemandem sagt, der eben autochton Deutscher ist, dass man dem sagt, ja, dann bist du ein Deutscher mit Nazi-Hintergrund, wenn ich ein Mensch mit Migrationshintergrund bin. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt der passende Begriff, aber ich denke, er wird pädagogisch.
Das war ironisch gemeint.
Ja,
für alle, die gerade eingeschaltet haben.
Deshalb sage ich ja gerade, ne? Also es mag vielleicht pädagogisch irgendwie interessant sein, aber ich lehne das natürlich auch ab. Weiß ich nicht, ich habe gar keinen humorvollen. Also Kartoffel finde ich ehrlich gesagt auch nicht so lustig mehr. Dann würde ich sagen, vielleicht ist Mimimi nicht schlecht. Vielleicht ist das nicht schlecht. War deine Idee, ne, Omid? Ja, dann.
Also, jetzt sind wir hart abgedriftet. Wir waren bei der Frage von Radikalisierung. Was kann man dagegen tun?
Ja, im Grunde genommen weiterhin das, was wir immer versuchen zu tun. Ich meine, es geht ja letztlich darum, dass unsere Gesellschaft allen möglichen Lebensentwürfen in diesem Land als dazugehörig versteht. Also als...
Das ist ja genau dasselbe wie vor Corona.
Ja, natürlich ist es dasselbe wie vor Corona. Nee, ja, natürlich, warum sollte sich das von heute auf morgen ändern, ja? Das Einzige, was man, wenn man feststellt, dass sich diese Radikalisierungsarbeit und die Rekrutierungsarbeit stärker ins Netz verlagert, na klar kann man dann sagen, ja, dann müssen wir aber auch mehr im Netz nachgucken. Und dann müssen wir kompetente Menschen haben, die sich digital so gut auskennen, dass sie diese Menschen erkennen, dass sie diese Profile direkt erkennen, dass sie diese Profile melden, dass sie diese auch beobachten. Klar, das heißt, die V-Männer oder wer auch immer, konzentrieren sich jetzt stärker auf das digitale Leben und weniger auf das Moscheeleben vielleicht, weil ich glaube, da hat sich wirklich ein bisschen was verlagert. Aber im Grunde genommen bleibt das Tätigkeitsfeld und die Aufgaben bleiben natürlich gleich. Ich sage ja, Corona wirkt wie ein Brennglas. Es wird vielleicht ein bisschen ärger, also nochmal stärker, aber nicht anders. Von der Qualität her nicht anders. Es bleibt weiterhin diese Aufgabe. Und das bedeutet, dass wir schauen müssen, dass wir nicht noch stärker auseinandergebracht werden von unterschiedlichsten Kräften. Wobei, ehrlich gesagt, die Pandemie sorgt ja durchaus auch dafür, dass man da sehr gespalten ist. Ja, wir sehen ja schon, wie zum Teil Virologen, also da gibt es den Fanclub von Herrn Drosten und den Fanclub von, ich weiß nicht, von Herrn Streeck und Fanclubs und ich weiß nicht was. Auch da spüren wir ja immer wieder mal eine Polarisierung. Vielleicht auch medial übrigens aufgepeitscht und bewusst auch so inszeniert. Das kann gut sein. Aber ja, ich weiß nicht, vielleicht braucht auch eine diverse Gesellschaft. Wir leben vielleicht auch in einer diversen demokratischen Gesellschaft genau von dieser Polarisierung.
Wobei die Polarisierung natürlich ein Mindestmaß an Regeln braucht. Ja. Und wenn jetzt statt des Sturms auf das Kapitol jetzt der Sturm auf die Charité ausgerufen wird, dann hört natürlich, nee, aber ernsthaft, diese Gewaltgrenze ist halt das, was schwierig ist. Ja. Und wenn jetzt dieser Tage veröffentlicht ist, wird das die Zahl der Übergriffe auf Journalistinnen und Journalisten jetzt auch wieder explodieren in diesem Land. Es ist einfach jenseits von Gut und Böse.
Ja, ja und nicht aber, nur hier, ne? Also europaweit betrachtet geht es uns ja noch fast gut, also im Vergleich zu bestimmten anderen Ländern.
Aber nochmal zu TikTok. Mhm. Erzähl doch mal, was macht denn so ein Islamistenprediger auf TikTok?
Naja, der macht das, was er früher vielleicht in der Moschee machen konnte. Zum Beispiel erklärt er die Welt ganz einfach. Er erklärt seine Weltsicht, die sich ganz einfach an Freund und Feind aufteilen lässt, sondern da gibt es dann eben eine Gruppe, die ist mein Freund oder unser Freund, weil wir ja Muslime sind, und da gibt es die andere Gruppe, die ist eher unser Feind, weil sie eben nicht Muslime sind, also auch einfach zu verstehen. Und bei den Muslimen bist du gerne gesehen und da halten wir alle zusammen. Also ich vereinfache das jetzt natürlich, ne? Aber und bei dem anderen, das ist eben der Feind, die hassen dich eigentlich und die bekämpfen uns in Wirklichkeit, auch wenn sie so tun, als ob. Sie sind ein Problem. Und da wir aufgefordert sind, und dann wird das eben unterlegt mit Theologie, nämlich zum Beispiel, wir Muslime müssen auch immer zusammenhalten, es gibt doch den Umma-Gedanken weltweit und es gibt keinen Unterschied an Hautfarben und Ethnien und Geschlechtern und keinen Unterschied im Stand und so weiter. Wir sind alle gleich, wir Muslime, und deshalb halten wir auch alle zusammen. Und deshalb müssen wir eben auch unseren Geschwistern, wenn ihnen Unrecht passiert, eben auch unseren Geschwistern in Syrien oder weiß Gott wo helfen und sie unterstützen. Ich meine, das, was für uns im Moment ja völlig abstrus und absurd klingt, klingt aber in der Gedankenwelt junger Männer und Frauen übrigens, die orientierungslos sind, die vielleicht nicht genügend Halt im Elternhaus finden. Also häufig übrigens ist auch die Familie ein wichtiges Indiz und der familiäre Zusammenhalt ein Indiz dafür, wie orientierungslos vielleicht ein junger Mensch ist oder wie stark er sich auf der Suche befindet. Vielleicht muss ich so ausdrücken. Nicht selten arbeiten zum Beispiel auch Familientherapeuten in der Salafismusprävention, weil sie eben genau diesen ganzheitlichen Ansatz verfolgen. Das sind meistens so die Antworten, und manchmal kommt dann auch so eine Dschihad-Romantik dazu, gerade bei jungen Frauen sehr beliebt. Also wenn du dich uns anschließt oder wenn du einen jungen Dschihadisten heiratest, der irgendwann als Schahid, also als Märtyrer stirbt, dann ist das dein passiver Anteil am Dschihad und dafür wirst du entlohnt und du sorgst dafür, dass die Umma, also jetzt bin ich wieder bei diesem Umma-Gedanken, den Gemeinschaftsgedanken, vergrößert wird. Also eigentlich funktionieren sie sehr sektenähnlich in ihrer Art und Weise. Und sie leisten im Grunde genommen über die gute soziale Arbeit, es ist eigentlich eine sehr gute soziale Arbeit, ist das, also vor allen Dingen Bindungs- und Beziehungs- und Vertrauensarbeit, ist das der Einstieg und eigentlich das Element, womit sie es schaffen, junge Menschen, auch erwachsene Menschen, an sich zu binden. Es wird dann quasi fast unmöglich, diese Gemeinschaft zu verlassen.
Ich muss das nochmal verstehen. Die Erzählung ist die sie immer erzählen. Da hat sich nichts geändert. Mhm. Das ist jetzt auf Instagram und TikTok, weil ja pandemiebedingt die Leute nicht mehr physisch rankommen. Mhm. Aber es ist ja eigentlich auf Instagram weit einfacher zu tackeln als im realen Leben, weil wenn man es sieht, drückt man drei Knöpfe und dann wird es geblockt. und wird gemeldet.
Ja, aber also tatsächlich besteht ein Defizit oder ein Bedürfnis, nicht ein Defizit, ein Bedürfnis nach Spiritualität unter sehr vielen Musliminnen und Muslimen. Und ich meine damit nicht nur jungen Muslimen und Muslimen, aber vor allen Dingen jungen Muslimen und Muslimen, vielleicht denen, die hier schon in der zweiten oder dritten Generation geboren worden sind. Das nehme ich wahr. Also zum Beispiel auf Clubhouse, der relativ neuen Social Media App, gibt es regelmäßig, und das habe ich mit etwas Verwunderung festgestellt, Räume, in denen wirklich darüber diskutiert wird. Ich habe erst gedacht, das ist eine Parodie oder so. In den Räumen wird wirklich darüber diskutiert, ob man zum Beispiel als Beamter den Eid auf die Verfassung schwören kann, als Muslim. Und ob das dann nicht schon ein Widerspruch ist zu meinem islamischen Glaubensbekenntnis. Für mich steht das, also ehrlich gesagt, ich habe mir noch nie diese Frage, kam mir noch nie in den Sinn, weil für mich steht das überhaupt nicht im Widerspruch. Also wirklich null. Aber dieser Raum war gefüllt mit, glaube ich, 400-500 Menschen. Und ich habe wirklich, es kann nicht sein, dass diese Fragen, diese 500 Menschen hier so umtreiben. Es waren fast alles junge Leute, weiß nicht, irgendwas zwischen 20 und 30, vermute ich. Und das zeigt aber schon, wie groß dieses Bedürfnis ist nach A, deutschsprachigen Angeboten. Ich glaube, ne, weil viele junge Musliminnen und Muslime die sogenannte Herkunftssprache ihrer Eltern und Großeltern gar nicht mehr so gut beherrschen. Vor allen Dingen nicht theologisch so gut beherrschen. Und das Bedürfnis nach spirituellem Austausch und auch das Bedürfnis nach, das habe ich da nämlich auch festgestellt, da gab es dann zwei, drei Redeführer, die dann quasi wie Imame oder Hodjas oder ich weiß nicht was befragt worden sind. Und die Leute hingen denen echt an den Lippen. Und wenn dann jemand mal eine andere Meinung hatte, dann wurde der fast verdammt, um ehrlich zu sein. Nach dem Motto, ja, du bist ja nicht studiert, du hast ja keine Ahnung oder wie auch immer. Also auch das Bedürfnis nach religiöser Autorität. Und das, diese Kombination, also diese drei Bedürfnisse, können extremistische Prediger ja wirklich sehr schnell bedienen. Also wirklich schnellstens bedienen. Ist gar nicht so schwer.
Diese grassierende Unfähigkeit der Vereinbarkeit vom islamischen Glauben und Grundgesetz zum Beispiel, was ja etwas ist, was grassiert, sagen wir mal, in der muslimischen und in der nicht-muslimischen Seite dieser Gesellschaft, hat ja im Kern einen Grund, nämlich fehlendes Wissen und Grundwissen über den Islam und vor allem über die Vielfalt der Interpretationsmöglichkeiten. Also die Leute, und dann kommt ein Imam und erklärt dir, im Übrigen, im Islam ist es so, ich habe mal an einem Bücherstand in der B-Ebene in der U-Bahn in Frankfurt gearbeitet. Da kam ein, ich sage jetzt mal, volksfrommer Mensch, der mich zusammengeschrien hat, weil ich auf einem Tapeziertisch einen Koran hatte, den ich verkaufen wollte. Weil es ist doch eindeutig eine Todsünde, das Buch, das die Heilige Schrift, unterhalb der Gürtellinie zu platzieren. So, okay, ja. Du oberste Instanz aller Islamwissenschaftlerinnen in Deutschland, hast du davon schon mal was gehört?
Ja, na klar. Wusstest du das nicht?
Ich kenne das nicht. Ich habe im Iran ja auch sozusagen zwar hart islamische Republik mäßig gefärbt, aber ein paar Grundlagen gelernt. So.
Ja, und also den Koran unterhalb der Gürtellinie zu tragen, ist für sehr viele ein Unding. Also wie oft...
Aber das ist ja nicht religiös bedingt, das ist ja Volksfrömmigkeit.
Ja, das ist natürlich Volksfrömmigkeit.
Ist eine Volksfrömmigkeit, die du im Übrigen sehen kannst, wenn du zum Beispiel in einer Osterprozession auf den Philippinen
zuschaust. Ja, genau. Aber sie ist oft wirksamer im Lebensalltag von gläubigen Menschen als die Theologie selbst. Also als eigentlich die richtige theologische Vorgabe ist der Volksglaube ja manchmal echt wirksamer. Also im Sinne von, er wird stärker gelebt und Traditionen werden stärker gelebt als die Religion dann tatsächlich. Deshalb wundert mich das nicht. Aber ich kenne das auch. Also wenn ich zum Beispiel in meiner Schultasche den Koran hatte oder habe und damit über den Schulhof ging, wie oft ich gefragt worden bin, ob da ein Koran drin ist und dass das doch nicht ging. Es ist kein Witz, weil ich keine Lust mehr hatte, dauernd zu erklären, dass ich zum Teil auch gar nicht anders kann, weil das eben meine Schultasche ist, wo meine Bücher drin sind. Trage ich inzwischen den Koran und auch meine anderen Schulbücher wirklich unterm Arm und habe dann trotzdem eine Tasche dabei, weil ich diese Diskussion nicht mehr hören möchte. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt, den wir ein bisschen außer Acht lassen, ist, es geht nicht nur darum zu sagen, ich habe so ein Bedürfnis nach spirituellem Austausch. Man hat vor allen Dingen ein Bedürfnis nach spiritueller Heimat in Deutschland. Ich glaube, womit viele junge Menschen schlichtweg nicht mehr klarkommen, und das wäre ehrlich gesagt auch ein Appell und auch eine Forderung, zum Beispiel auch an muslimische Communities, also Moschee oder Moscheeverbände, islamische Verbände und so weiter, den Islam hier zu beheimaten und als etwas zu verstehen, das hier stattfindet und auch hier gelebt werden kann und nicht immer als Diaspora-Religion verkaufen, weil das, dieses Gefühl nämlich von jungen Menschen, ich meine, das muss man sich konkret so vorstellen, sie leben hier, sie sind im Grunde genommen Deutsche, haben irgendeine Familiengeschichte, irgendeine mit syrischen, türkischen, iranischen, was weiß ich, woher sie stammen, und gleichzeitig ist ein wichtiges Identitätsmerkmal quasi fremd. Es wird als fremd konstruiert und es wird auch als fremd genauso angenommen. Es wird nicht nur von den eigenen Leuten als fremd konstruiert, es wird auch von außen als fremd konstruiert. Und das bringt viele Leute in so eine Zerrissenheit, logischerweise. Also das führt zu Zerrissenheiten. Deshalb ist, glaube ich, auch dieses Bedürfnis nach, ach, da sind so ein paar Salafisten, die sprechen perfekt Deutsch, die sind so wie du und ich, die verstehen mich. Das erklärt diese Faszination, denn ich meine, wer möchte denn in einer Moscheegemeinde
sitzen? Und die haben einfache Antworten.
Aber wer möchte denn in einer Moscheegemeinde sitzen, ich meine das nicht despektierlich, wo der Hodja eben in Türkisch oder auf Arabisch oder auf Farsi oder Dari oder keine Ahnung, in einer dieser Sprachen anfängt, eine islamische Predigt zu halten, die von der ich nur noch vielleicht ein Drittel verstehe, möglicherweise, oder zwei Drittel vielleicht nur die Hälfte. Und das dann immer als, ja, in unseren Herkunftsländern, ja, das will doch keiner mehr hören. Damit kann man sich doch kaum mehr identifizieren als junger Mensch, wenn man muslimisch ist. Also es gibt schon einfach, also relativ klare Gründe, warum man sich ihnen zuwendet, leider.
Ich will noch eine Frage, die ein bisschen was damit zu tun hat, aber trotzdem sehr prägsam ist für die Diskussion hier, nochmal stellen. Ich hatte neulich auch einen Clubhouse-Talk, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, und am Ende wurde ich gefragt, was ich denn eigentlich für einen Appell habe an junge Muslime in Deutschland zum Thema Antisemitismus. Dann habe ich erzählt, naja, ich bin im Iran aufgewachsen, auf dem Schulhof, bevor wir reingegangen sind, gab es einen Morgenappell, wo wir erstmal erklären mussten, Israel gehört vernichtet, und das ist das, was ich mitgebracht habe, und es hat halt wirklich gedauert, es gab Gründe, warum ich es in diesem Land lernen konnte, dass Antisemitismus die Pest ist. So, dann war der Talk zu Ende und innerhalb der nächsten 10 Minuten riefen 3 junge Freundinnen und Freunde von mir muslimischen Glaubens an und sagten, was soll das, warum gehst du dann überhaupt drauf ein? Warum antwortest du nicht, warum macht ihr aus dem Antisemitismus ein muslimisches Thema? Das ist doch sozusagen ein rechtes Narrativ, dass jetzt sozusagen der exportierte Antisemitismus der Zentrale wäre. Ich bleibe dabei, dass der Antisemitismus, den ich in der Schule gelernt habe, den viele Leute gelernt haben in vielen Staaten. Ich weiß noch, dass ich das erste Mal, als ich in Syrien war mit meiner Schwester, wir fast aus dem Taxi geflogen sind, weil meine Schwester in irgendeinem total harmlosen Zusammenhang das Wort Israel gesagt hat. Ja, so, und das geht nicht nur um Israel, es geht nicht um Antizionismus. Natürlich ist da ganz viel Antisemitismus sozusagen als Teppich dabei. So, wo ist die schmale Balance zwischen diesem den alten Antisemitismus nicht entlasten und das Thema und das Problem trotzdem adressieren?
Ja, gar nicht so einfach, denn ich glaube, am besten funktioniert es. Ich habe ja Präventionsprojekte dazu geleitet und leite im Moment auch eine Studie dazu. Geht am besten über Empathie und Solidarisierung. Also ich habe genau mal sowas 3 Jahre lang mit muslimischen Jugendlichen gemacht und ich habe die Erfahrung gemacht in der pädagogischen Arbeit, dass es am besten geht, wenn ich in die Lebenswelt eintauche, in Diskriminierungserfahrung eintauche und sage, Islamfeindlichkeit sagt euch wahrscheinlich allen was und das wird in der Regel auch so angenommen. Es gibt sehr viele schlimme Erzählungen darüber, über diese Erfahrung, die sie machen. Und darüber kriegt man sie dann sehr schnell, wenn man dann sagt, okay, also das kann man natürlich nicht in einer Unterrichtsstunde machen, klar, das dauert, also 3 Jahre hat das gedauert, wohlgemerkt. Aber man kann sie dann schon irgendwann auf die Idee bringen und sagen, naja, aber diese Mechanismen, wie Islamfeindlichkeit funktioniert, warum sowas gemacht wird, das ist, dass Rassismus mehr über den Rassisten, also denjenigen, der die Aussage tätigt, sagt, als über denjenigen, der rassifiziert wird. Wieso ist man dann selber so schnell dabei, andere Gruppen genauso zu behandeln? Und merkt ihr, dass es da Parallelen im Mechanismus gibt oder merkt ihr das gar nicht so richtig? Also man kann ja schon sensibilisieren. Und es klappte ganz gut, muss ich sagen. Obwohl es trotzdem auch noch Gegenwehr gab. Also es gab tatsächlich auch noch einige Schülerinnen und Schüler, die dann sagten, ja, aber gerade weil ich Islamfeindlichkeit erfahre, gerade weil ich andauernd Türkenfeindlichkeit oder keine Ahnung was erfahre, warum soll ich denn dann auch noch Rücksicht auf andere nehmen müssen? Ich weiß ja, wie es ist. Warum soll ich denn jetzt besser sein als alle anderen? Kam ganz häufig. Und da muss man natürlich dann aber auch echt mit Moral anfangen. Und da kann man vielleicht auch mit Religion ansetzen und sagen, Junge oder Mädchen, also entweder ihr nehmt das mit eurem Glauben, mit bestimmten Prinzipien ernst, dass man niemanden verletzt und dass man niemandem Unrecht tut, oder dann sagt nicht, ihr seid Muslim und nehmt das alles ernst. Also entweder oder, aber das so beides, wie ihr das gerne hättet, funktioniert es nicht. Denn Opfer kann jeder in unserer Gesellschaft sein und Täter kann aber dummerweise auch jeder in unserer Gesellschaft sein. Und man kann sogar Opfer von Islamfeindlichkeit und gleichzeitig antisemitisch handeln. Und das müssen wir schlichtweg hinterfragen und das müssen wir erstmal sehen. Viele haben es nicht mal gesehen. Denn was wirklich fatal ist, ist, dass dieser Antisemitismus, mit dem werden wir ja zum Teil sozialisiert. Also meine Eltern sind Syrer. So, Israel ist der natürliche Feind von Syrien. Und so wurden meine Eltern sozialisiert. Und das haben sie zwar nicht mehr ganz so stark an uns weitergegeben, und trotzdem gab es latent durchaus abfällige Bemerkungen über Israel, hier und da auch mal abfällige Bemerkungen über Jüdinnen und Juden, weil der Koran ja an ein, zwei Stellen sowas sagen würde oder sagt. Nun bin ich in der privilegierten Lage, da was entgegensetzen zu können. Ich weiß also, warum das im Koran steht. Aber für relativ ungebildete Muslime, die wissen eben nicht, warum es so im Koran steht, sondern die sagen einfach, es steht im Koran und Punkt. Also darf ich das sagen?
Sag doch mal, warum steht es im Koran?
Also, es gibt zum Beispiel eine Stelle, in der irgendwie Jüdinnen und Juden als verfluchtes Volk und als Affen und Schweine, mit Affen und Schwein verglichen werden. Aber man müsste eigentlich nur einen Satz weiterlesen, da steht dann zum Beispiel, weil sie den Schabbat gebrochen haben. Also man spricht von einer bestimmten Gruppe von Jüdinnen und Juden zum Beispiel, die verflucht sei damals, weil sie den Schabbat gebrochen haben, also weil sie gegen die Gesetze verstoßen haben. Da ging es also nicht darum, alle Jüdinnen und Juden zum Beispiel zu verdammen. Das ist eine dieser Stellen. Es gibt eine weitere Stelle, wo wir wissen ja auch, dass zum Beispiel Mohammed durchaus gegen jüdische Stämme vorgegangen ist. Das muss man eben auch mal deutlich sagen. Aber das müssen wir deutlich historisch einordnen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir generalisieren können und sagen, so, deshalb sind jetzt alle Jüdinnen und Juden irgendwie Ketzer oder deshalb sind sie alle sogenannte Ungläubige. Das sind sie nicht, denn sie werden an anderer Stelle im Koran als Schriftgläubige bezeichnet. Wir wissen auch, und da komme ich jetzt mal mit dieser Sache, mit der Hermeneutik zum Ende, dass eine Koranstelle sich auf Jüdinnen und Juden bezieht, die sich erst Mohammed angeschlossen hatten, also irgendwie scheinbar konvertiert sind, sich ihm angeschlossen hatten, und dann in einer kämpferischen Auseinandersetzung die Seiten gewechselt haben und dann plötzlich sich gegen ihn gestellt haben. Und dann hat Mohammed mit diesem berühmten Vers bekommen, tötet die Ungläubigen, wo immer ihr auf sie trefft. Das ist dieser berühmte sogenannte, dieser Vers. Und einige wenige Muslime verstehen das als Tötungsaufruf gegenüber Jüdinnen und Juden tatsächlich, zum Beispiel eben Islamisten gerne. Aber tatsächlich blenden sie diese Historie aus, dass es nämlich damals, also die Seiten zu wechseln, galt damals als Hochverrat. So. Und der Hochverrat, ich meine, waren ja nun mal kriegerische und brutale Auseinandersetzungen für die damalige Zeit völlig normal. Darauf stand damals auch die Todesstrafe. Das macht es vielleicht aus unserem heutigen Verständnis natürlich nicht viel besser, aber wenn ich das historisch einordnen kann, dann muss mir ja klar sein, das kann heute aber nicht mehr der Maßstab aller Dinge sein. So, und das konnten zum Beispiel meine Eltern nicht leisten. Und auch viele andere Muslime können das so nicht leisten, weil sie es nie studiert haben. Woher denn auch? Und das in gewisser Weise abzulegen, diese Form der Sozialisation, die bedarf vielleicht auch ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob Mut, aber sie bedarf zumindest schon einer deutlichen Haltung, die man dann auch haben muss. Klar, ich kann meine Eltern nicht dazu bringen, nicht kritisch über Israel und Jüdinnen und Juden zu denken oder nicht zu glauben, dass sie vielleicht als Muslime irgendwie die besseren Menschen sind. Ich kriege sie nicht davon weg. Also gut, mein Vater ist nun mal tot, aber meine Mutter, die interessiert es Gott sei Dank nicht mehr. Ja, aber ich habe nicht die ganze Zeit dafür kämpfen können, dass meine Eltern das so nicht mehr denken, sondern ich für mich, daran konnte ich schon arbeiten, habe gesagt, diese Haltung kann ich so nicht nachvollziehen, denn meine Eltern sind in einem diktatorischen Regime groß geworden wo sie eigentlich auch kaum mehr eine andere Möglichkeit hatten, als nur so eben sozialisiert worden zu sein. Aber ich habe eine andere Möglichkeit. Ich habe eine andere Sozialisation hier und ich kann mich anders mit dieser Materie und mit den Inhalten und mit der Geschichte auseinandersetzen. Und das auch ein Stück weit als Empowerment-Momentum auch muslimischen Schülern und Schülern gegenüber zu vertreten und sagen, aber wir haben hier die Möglichkeiten. Das ist eure Heimat. Setzt euch ein bisschen mehr damit auseinander. Versucht euch mal damit zu identifizieren, auch wenn sich Geschichte so nicht wiederholt. Aber sie kann anders auftreten, in einem anderen Gewand und nochmal. Und trotzdem können wir aus dieser Geschichte lernen. Wir müssen sogar sehr viel aus ihr lernen. Das zieht sehr wohl. Aber wir brauchen auch Vorbilder, Omid. Also wir brauchen durchaus Vorbilder. Also junge oder auch Erwachsene, wie auch völlig egal, Menschen muslimischen Glaubens, die an einem jüdisch-muslimischen Dialog arbeiten, die an solchen Freundschaften arbeiten, die in solchen Projekten mitarbeiten, die sich glaubhaft gegen Antisemitismus stellen. Das ist wichtig, sehr wichtig. Also ich empfinde das wirklich als sehr wichtig in unserer Geschichte hier.
Ja, das ist zweifelsohne richtig. Ich will zu dem ganzen Thema Wissen mit dem man da sich durchnavigieren lassen kann, noch was sagen, weil es ja nicht einfach selbstverständlich ist, dass alle dein tiefen Wissen haben. Mm. Und deshalb kann ich nur sagen, an alle, die jetzt da sitzen und sagen, aber was mache ich mit dem und dem und dem Sure? Mm. Und was mache ich mit dem und dem Kapitel? Liebe Leute, Suren-Bingo bringt uns nirgendwo hin.
Ja.
Weil im Zweifelsfall, wenn du alles wörtlich nimmst, zu allem du alle denkbaren Positionen aus allen heiligen Schriften entnehmen kannst. Und deshalb ist unser Referenzrahmen das Grundgesetz.
Absolut.
Und nicht die heiligen Schriften, die richtig gelesen sich natürlich damit vereinbaren lassen, und zwar so ziemlich alle, weil heilige Schriften haben die Angewohnheit, eine Abstraktions- und eine Divergenz in den Aussagen zu haben, die dann der Hermeneutik, also der Textexegese tatsächlich doch nicht im Widerspruch steht. Ich habe eine letzte Frage und dann kommen wir zum Schluss und ich lasse dich in Ruhe. Du hast gerade angesprochen, es ist wahnsinnig emotional für mich, für dich wahrscheinlich weit mehr. Nicht wahrscheinlich, sicher, weit mehr. 10 Jahre Krieg dieser Tage haben wir erlebt. Vor ungefähr 10 Jahren hat es begonnen mit friedlichen Protesten in Dar'a, weil Kinder gefoltert wurden und auf diese friedlichen Protestierenden ist dann geschossen worden. Und dann nahm das Ganze einen Lauf, der einfach nur verheerend ist. Und ich habe keine Verwandten in Syrien, ich hatte aber viele Freunde, die auch teilweise nicht mehr leben. Ich war 9-mal in dem Land. Ich will jetzt nicht die ganze, das ist einfach zu furchtbar und zu komplex. Aber jetzt so realistischer Blick, die beste Variante, die dir einfällt. Was wünschst du dir denn für Syrien in 10 Jahren?
Ich kann sagen, was ich mir nicht wünsche. Ich wünsche mir zumindest nicht, dass es nicht zerfällt in jeweils einzelne Gebiete, die autonom regiert werden, auch wenn das, weiß ich nicht, möglicherweise im Interesse von irgendwelchen unterschiedlichen Ethnien ist. Denn ich habe Syrien immer erlebt als Land, das sich seiner Heterogenität bewusst ist und dass diese Heterogenität auch eigentlich immer ganz gut fand. Also was damit völlig normal lebte. So. Und also die religiöse Heterogenität zum Teil, aber auch die ethnische Heterogenität. Ich will das jetzt gar nicht zu sehr überzeichnen, aber ich habe es jedenfalls durchaus so kennengelernt. Ich trage zum Beispiel meinen Vornamen Lamia. Ist kein islamischer Vorname. Es gibt sehr viele arabische Christinnen, die heißen auch Lamia. Also es ist völlig gewöhnlich und sehr normal, jetzt nicht nur, also auch Namen zu tragen, die ethnien- und religionsübergreifend irgendwie arabisch funktionieren. So bin ich zum Beispiel auch aufgewachsen. Meine Eltern haben natürlich auch christliche Freunde und Freunde gehabt. Völlig normal. Also wirklich normal. Und das zu sehen, wie das zerfällt einerseits und auch wie plötzlich auch innerislamisch ja auch inzwischen deutliche Brüche auszumachen sind, stimmt mich, ja, nicht nur traurig, auch sehr nachdenklich. Ich kann jedenfalls sagen, es ist schwierig, eine Perspektive für Syrien zu finden, außerhalb dieser Aufteilung in bestimmten Regionen, die dann irgendwie doch autonom irgendwie verwaltet werden. Weil ich, also im Zweifelsfall würde ich immer sagen, alles ist besser als die Assad-Diktatur. Im Ernst. Denn da bin ich doch ziemlich klar, was das betrifft. Aber eine Islamisten-Diktatur will ich eben auch nicht. Die würde ich als mindestens genauso schlimm ansehen. Nicht, dass man mich hier falsch versteht. Gar nicht so einfach. Also mein Wunsch war immer gewesen, es gibt dann irgendwann so eine Übergangsregierung, die sich aus unterschiedlichsten Vertreterinnen und Vertretern unterschiedlicher Ethnien, Religionsgruppen zusammensetzt, die sich als syrisch empfindet und sagt, wir setzen uns jetzt an einen Tisch. Hat ja bislang nicht geklappt. Die haben sich ja untereinander so zerstritten, dass das bis heute nicht funktioniert. Aber das ist so der große Wunsch. Als mein Vater noch lebte, die meisten wissen ja eh, dass er vor anderthalb Jahren ermordet worden ist. Übrigens war das in dem Fall Raubmord. Das war noch nicht mal eine Kriegshandlung, was die Sache nicht wirklich besser macht. Mein Vater war Zeit seines Lebens, als der Krieg anfing, genauso wie meine Mutter, völlig desillusioniert. Also jedem Syrer, mit dem ich spreche, der sagt mir, Syrien ist tot, Syrien gibt's so nicht mehr. Das war's. Es gibt kein Syrien mehr. Und ich muss auch sagen, dass ich verbinde mit Syrien ganz stark natürlich Kindheitserinnerungen. Ich bin zwar hier geboren und aufgewachsen und trotzdem gab es sehr regelmäßige jährliche Besuche oder zweijährliche Besuche nach Syrien. Ich war nachher dann später auch im Erwachsenenalter natürlich selbst jedes Jahr dort. Ich habe sehr viel Familie dort. Und es ist, also ich merke, obwohl ich immer sage, ich bin Deutsche mit syrischem Migrations- oder Deutsche mit syrischen Wurzeln, was ich immer noch sage, und es ist auch so, dass das doch tiefer sitzt, als man eigentlich glaubt. Mich verfolgen die Vorstellung von Syrien wirklich bis in meine Träume hinein. Das kann man sich kaum vorstellen, aber es ist wirklich so. Hätte ich selbst gar nicht für so möglich gehalten, weil ich es ja eigentlich immer nur aus irgendwelchen Urlauben oder längeren Aufenthalten kenne und mein Hauptleben sich hier abspielt. Und trotzdem merke ich, dass immer wieder bestimmte Erinnerungen nachts hochkommen, immer wieder ähnliche und gleiche Bilder und das doch an mir nagt und doch sehr viel mehr in meiner Identität drin ist, als ich scheinbar dachte. Also klar, ich spreche Arabisch, fließend Syrisch-Arabisch, das ist klar, und ich habe das ja auch irgendwie studiert. Und trotzdem nagt das an mir. Also diese Vorstellung, jetzt hat das wirklich viel auch mit dem Tod meines Vaters zu tun, eben nicht mehr so ohne weiteres nach Syrien zu gehen, auch weil ich mich politisch eindeutig gegen das Regime geäußert habe und weiter äußern werde. Das heißt, es ist auch für mich nicht ganz ungefährlich, da einzureisen. Diese Vorstellung, das Grab meines Vaters nie wahrscheinlich sehen zu können, höchstwahrscheinlich, weiß nicht, ob das jemals möglich sein wird, ist wirklich, das macht schon was mit mir, muss ich sagen. Also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, das lässt mich kalt. Eine Beerdigung des eigenen Vaters nur über WhatsApp zu bekommen, das ist sehr, ja, es ist immer noch, ehrlich gesagt, bis heute noch sehr surreal, diese ganze Geschichte. Insofern, was ich mir in 10 Jahren wünsche, ist hoffentlich wenigstens Frieden. Also im Moment ist es wirklich so, dass die Menschen Hunger leiden. Also ich höre das von meiner Verwandtschaft, die überall in Syrien lebt, die Lebensmittelpreise explodieren, die sind so hoch, dass sie sich das alles gar nicht mehr leisten können, die Menschen hungern. Und dass wir hier sitzen und wieder Syrien irgendwie so völlig, ja, ich will das niemand, ich sage das nicht vorwurfsvoll, aber trotzdem, das darf eigentlich nicht sein. Wir gucken da seit 10 Jahren weg und irgendwie passiert schlichtweg gar nichts damit. Das darf eigentlich nicht sein.
Ocha spricht davon, dass derzeit in Syrien die größte humanitäre Katastrophe seit 10 Jahren ist. Und zwar eben wegen dessen, was du gesagt hast, nämlich wegen Hunger. Ocha ist im Übrigen das Hilfswerk der Vereinten Nationen.
Ja, aber der Jemen, Omid, wenn ich das nur sagen darf, dem Jemen geht es fast noch schlechter. Also dem geht es schlechter.
Ich kenne ja diesen Wettbewerb, schlimmer dran. Das bringt ja nichts.
Nein.
In Jemen leiden 14 Millionen Leute an Hunger und brauchen täglich humanitäre Hilfe. In Syrien sind 600.000 Leute.
Das ist
so
richtig.
Wollen wir jetzt drüber reden?
Nein. Ich will das gar nicht aufwiegen. Überhaupt nicht. Ich meine, natürlich nicht. Und trotzdem, wir schauen an so vielen Stellen nicht hin. Das wollte ich eigentlich sagen. Also man kann sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass sowas wirklich stattfindet. Ich kriege ja immer nur so bedingt, also ich kriege ja eben mit, was dort passiert, über die Verwandtschaft, die mir dann dauernd irgendwas erzählt. Manchmal ist es wirklich so, ich will es nicht mehr hören. Man kann es auch zum Teil gar nicht mehr an sich so ranlassen, weil man zugrunde gehen kann. Weil das Problem ist wirklich, ich kann von hier aus nur so bedingt etwas tun. Ich habe letztes Jahr eine Spendenaktion im Privat ins Leben gerufen. Ganz toll. Ich habe, fast 50.000 Euro an Spenden sammeln können. Das ist super. Die gingen auch alle dorthin und die wurden auch alle ausgegeben. Tolle Sachen wurden damit gemacht. Und trotzdem ist das nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Und das ist einfach, Syrien nagt an unser aller Gewissen. Und ich finde, dessen sollten wir uns irgendwie bewusst sein. Auch jetzt trotz, oder gerade weil wir diese Pandemie erleben. Denn letztlich trifft sie uns ja alle. Und letztlich ist diese Welt dann doch eine sehr, sehr kleine und enge Welt. Und Syrien ist viel näher, als wir eigentlich alle glauben.
Ich habe diesem Schlusswort nichts hinzuzufügen. Leute, schaut hin und wenn ihr Lust habt, schaltet wieder ein, wenn es heißt Frieden und Eintracht International. Lamia, tausend Dank,
ja, gerne,
dass du nicht nur so viel
kluge Sachen gesagt hast, sondern vor allem so viel von dir mit uns geteilt hast. Danke.
Gerne.